Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
Lesung im 2. Heute mit der 7. und 8. Vorlesung über die Esskunst von Antonius Anthus. Erschienen sind die 12 vergnüglichen Vorlesungen 1838. Sie stellen nicht die Zubereitung, sondern den Genuss der Speisen in den Mittelpunkt. Das Anliegen des Autors war es, der Mensch möge dem Vorgang des Essens alles nur erdenkliche Interesse entgegenbringen. Dabei geht es Anthus weniger um Tischmanieren und Ähnliches, sondern vielmehr um eine Kultivierung des Geschmacks. Er wollte so das Essen in den Rang der anderen schönen Künste erheben. Mit bürgerlichem Namen hieß Antonius Anthus Gustav Blumröder, er lebte von 1802 bis 1853 und war Arzt, Politiker und Schriftsteller. In der 7. Vorlesung erörtert er unter anderem das Verhältnis von Fleisch und Vegetabilischem. Die 8. trägt den Titel Elementarunterricht. Erwarten Sie aber keine trockene Pädagogik. Anthus argumentiert immer mit Humor und Esprit. Es liest Peter Fitz.
Prinzip der Esskunst. Wir kommen nun zu der Frage, ob man Fleisch essen soll. Es ist nicht zu widersprechen, dass Fleisch eine gröbere, derbere Speise ist, durch welche der feineren Empfindlichkeit der Nerven ein gewisser Gegensatz gegeben, ja auch wohl selbst Abbruch getan wird. Animalisches fordert Vegetabilisches, wie Vegetabilisches Animalisches fordert. Ohne diese Gegensätze kann von wahrer Esskunst gar keine Rede sein. Ein bloß vegetabilisches wie ein bloß animalisches Gastmahl ist für den Esskünstler schlechthin ein Absurdum, ein Gemälde ohne Licht und Schatten, also gar nichts. Bloße Fleischnahrung aber ist roh. Wer weiß nicht, mit welchen Strafen die Natur ausschließlichen Fleischgenuss bedroht, als mit Scharbock, Faulfieber, Blutungen, dem Tod. Aber auch durch ausschließliche einseitig vegetabilische Kost wird Skorbut erzeugt, der in diesem Fall durch Fleischnahrung geheilt wird, wie jener umgekehrt durch Vegetabilien. Schon bei der simplen Fleischbrühe offenbart sich die Bedeutung der Gegensätze. Wie schal und einseitig ist Fleischbrühe ohne Zusatz von Küchenkräutern. Ähnlich ist's bei der Milchsuppe. Nicht nur gibt hinzugebrocktes schwarzes Brot einen hübschen, pittoresken Kontrast, wie ein Moor neben einer europäischen Schönheit, sondern es wird dadurch noch der süßen Milch ein herberer Gegensatz, überhaupt die geheischte vegetabilische Antithese gegeben. Milch und Flüssiges überhaupt genügt aber nicht lange. Man biete einem Kind von nur einjährigem Verstand eine Bratwurst dar, und es wird die schönste Mutterbrust fahren lassen und nach der Bratwurst greifen. Ich wende mich zum Festen. Hier bildet unstreitig die mildeste und sanfteste Form der Verschwisterung des Animalischen mit dem Vegetabilischen ein Bild und Gleichnis des idyllischen Urzustandes der Menschheit, das Butterbrot. Diesem schließt sich das Honigbrot an. Ein weiteres Beispiel dieses einfachen Gegensatzes auf erster Stufe gibt das Huhn im Reis. Auch Nudeln bilden dazu eine passende Antithese. Warum, so frage ich, die Sache vertiefend, warum entspricht frischer Gurkensalat einer gebratenen Taube so innig? Man denke an die trockene, hitzige, etwas derbe Faser, an den spröden Charakter des Taubenfleisches und erwäge dagegen die sanfte Milde, die saftreiche Kühle der phlegmatisch-lymphatischen Gurken und man wird erkennen, wie innerlich harmonisch diese Verbindung zusammenklingt. Wer weiter nachdenkt, wird finden, dass es sich mit gebackenen Tauben und Blumenkohl, mit geräucherter Zunge und bayerischen oder Teltower Rübchen oder gedämpften jungen Bohnen, mit gebackener Leber und grünen Zuckererbsen ganz ähnlich verhält. Dagegen würden sich die etwas bitterlichen Artischocken mit der etwas gallig-bitterlichen Leber übel vertragen. Wie stimmt hingegen ein gebratenes Zicklein mit jungen Hopfensprossen als Salat, diese beiderseitige Jugend, wie die Liebe der Nachtigall zur Rose so freundlich zusammen? Wenn zu einfach gesottenen Forellen ein paar frische Petersilienblätter eine erfreuliche, zart würzende Staffage geben, so leisten einem in Essig und Wein gesottenen Karpfen einige schwäbische Mehlspätzle gar versöhnliche Gesellschaft. Rebhühner gehen mit den waldbewohnenden Morcheln eine freund-nachbarliche Verbindung ein. Die fetteren, milden Bratwürste lieben dagegen die Nähe strengerer Gesellschaft von Sauerkraut, sauren Gurken und dergleichen. Und zwar aus ähnlichem Grunde, warum das zur nichtssagenden Indifferenz gekochte Rindfleisch die schärferen Gegensätze von Senf, Meerrettich, roten Rüben, Schnittlauch mit Eigelb und Essig, Radieschen, Bohnensalat etc. verlangt. Wie schön ist der Anblick eines scharlachrot gesottenen Krebses und das zarte Grün von frischer Petersilie und das lichte Braun von Kümmel darauf, und welch feines Aroma gewinnt zugleich der Krebsgeschmack dadurch. Sehr geeignet verbindet sich Gänseleber mit Trüffeln, Krautskopf mit Fleischgehäcksel gefüllt, Kalb- oder Schweinskoteletts mit Laktuka, Endivien, Kohlrabi etc. Bestimmtes Saures mit ausgeprägt Süßem passt aber unter keiner Voraussetzung. Ehe wir nun zu zusammengesetzteren Gegensätzen übergehen, mag ferner noch davon die Rede sein, ob man diese Gegensätze gleichzeitig oder vielmehr sukzessiv, abwechselnd und je einzeln für sich essen solle. Sind sie, was vorausgesetzt wird, gut gewählt, so mögen sie zwar gleichzeitig gekaut werden, man wird dadurch neue eigentümliche Geschmäcke entdecken, doch wäre dabei nicht außer Acht zu lassen, dass man nicht von beiden Gegensätzen gleich große Mengen, sondern immer vom einen mehr als von dem anderen zu nehmen habe, um das Spezifische doch nicht zu sehr zu verwischen. Dies gilt natürlich zunächst von geschieden aufgetragenen gegensätzlichen Speisen. Denn wo die Kochkunst selbst jene Vereinbarung der Gegensätze schon vermittelt und vorgebildet hat, versteht sich auch das Simultanessen von selbst. Doch lässt sich nicht leugnen, dass das Spezifische klarer und bestimmter dann hervortritt, wenn man jedes zunächst für sich mit je darauf folgendem Gegensatz kaut, wodurch zugleich die erfreulichste Abwechslung gegeben wird. Isst man zum Beispiel ein Hühnerflügelchen und lässt erst, nachdem dieses gekostet und gekaut ist, eine Gabel Salat folgen, so hat man klar und entschieden den spezifischen Geschmack eines jeden dieser Gegensätze, während beides zumal und zugleich gekaut, weder recht eins noch das andere, sondern ein drittes, vermischtes, eine Art trübes Grau ergibt. So viel nun, meine verehrten Zuhörer, um nicht durch zu viele Beispiele zu ermüden, von den einfachen Gegensätzen. Indem ich nun zur Steigerung der Gegensätze durch weitere Zusammensetzung übergehe, behalte ich, des Zusammenhangs wegen, einige der schon gegebenen Objekte bei. Eine einfache Steigerung des Butterbrotes ins Animalische wird durch beigesetzten Käse gesetzt. Ebenso verhält es sich mit zugegebenem Schinken, welcher jedoch in diesem Falle nicht fett sein darf, weil die beiden Indifferenzen Butter und Schinkenfett als nichtssagend zu erachten sind. Jeder unverdorbene Mensch wird Radieschen und Käse zusammen für abgeschmackt halten. Wie nämlich die Radieschen durch ihre beizende Schärfe, die den Vegetabilien sonst eigentümliche Milde, einigermaßen überschreiten. So bleibt eben auch der Käse durch seine milchichte Unentschiedenheit hinter dem charakteristisch ausgeprägten Fleisch zurück. Besitzt nun der Käse auch bestimmte Schärfe, so steht doch deren Arthaftigkeit mit der der Radieschen in offenbarem Widerspruch. Durch beides erklärt sich beider Unvereinbarkeit. Schinken und Radieschen aber passen sehr wohl. Warum harmonieren denn Trüffeln und Gänseleber so schön? Um wie viel die Leber hinter dem eigentlichen Fleisch zurückbleibt, um so viel geht die Trüffel über das gewöhnlich Vegetabilische hinaus, und gerade dadurch ergänzt und mischt sich beides so entsprechend. Ich kann mich eines Hinblicks auf die Kochkunst nicht entschlagen, weil ja der Esskünstler, ohne dass ihm der Koch in die Hände arbeitet, überhaupt nichts zu leisten vermag. Was helfen die Grundsätze, je zu animalischen Gegensätzen entsprechende vegetabilische zu wählen, wenn diese selbst nicht gegeben sind? Ich besitze viele alte und neue Kochbücher mit auf Extrabeilagen für runde sowohl als oblonge Tafeln genau versinnlichten Angaben, wie die einzelnen Speisen, welche speziell benannt sind, aufzutragen und zu stellen seien. Alle lassen jedoch beklagen, dass die Lehre von den Gegensätzen auf bedauerliche Art verkannt und hintangesetzt, ja, in einigem kaum beachtet ist. Allerdings zwar bildet das Brot den stereotypen, aber ebenso einseitigen vegetabilischen Gegensatz, der jedoch durchaus nicht genügt. Meistens findet man Fleisch und fast nur Fleisch, wobei nicht einmal die nötigen Gegensätze in dieser Klasse selbst von Fischen, Vögeln und zahmen und wilden Säugetieren gebührend berücksichtigt sind. Zu einer ungebührlichen Menge der verschiedensten Braten sind kaum zwei oder drei Salate oder sonstige vegetabilische Gegensätze gegeben. Gemüse fehlen öfters ganz. Der fleischarmen Tafeln und anderer bis zur charakterlosen Indifferenz ver- und zerkochter Speisen, die mir aufstießen, mag ich gar nicht gedenken. Möge die esskünstlerische Kritik auf die Kochkunst einen günstigeren Einfluss äußern als die Kunstkritik überhaupt auf die schönen Künste, namentlich auf die Poesie, die so eigensinnig und widerspenstig gegen Regel und Ordnung ankämpft, dass bei dem jüngeren Geschlecht besonders poetisch und über die Schnur hauen fast synonym geworden ist. Nach allem Gesagten und dem dadurch gewonnenen positiven Prinzip und objektiven Inhalt erweitert sich die schon gegebene Essdefinition als Maxime ausgedrückt also: Lasse gute und angemessene Produkte der Natur und Kunst in gehöriger Menge und Verbindung, das heißt je nach den Gegensätzen des Vegetabilischen und Animalischen, mit Heiterkeit, Ruhe, Sinn und Bewusstsein auf subjektiv und objektiv angenehme und geschmackvolle Weise dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schmecken. Elementarunterricht. Der kluge Sirach ist meines Wissens der erste Schriftsteller, welcher pädagogische Essregeln gegeben. Spätere Autoren haben dieselben erweitert. Wer zum Beispiel Hagers Jugendspiegel aus dem Jahre 1643, des Magisters Graf, höflichen Schüler von 1750, Zobels Hand- und Reisebuch von 1755 und andere vergleicht, wird eine merkwürdige Übereinstimmung der Form und Ausdrucksweise finden. Systematische Ordnung fehlt allerdings. Ich werde bestrebt sein, etwas davon hineinzubringen. Zunächst aber: Niemand wird von jemand, der nicht essen kann, sagen, er wisse zu leben. Als Vorbereitungsregel mag in Erinnerung gebracht sein, dass es alt und jung fein lässt, wenn man gekämmt und gewaschen ist und die Nägel hübsch abgeschnitten sind, ehe man zu Tisch geht. Zobel ermahnt: Mache im Hinunterschlingen keinen lauten Ton. Wenn das Halstuch zu enge gezogen wäre, welches dergleichen Geräusch verursacht, so kann man solches ein wenig öffnen. Rätlicher ist es meiner Meinung nach, schon vorher das Halstuch nicht zu fest zu binden. Überhaupt sind die unpassenden, ungesunden und unbequemen, unschönen und höchst zweckwidrigen engen Kleider gänzlich zu verwerfen. Der Esskünstler trägt weite Gewänder, denn er hat Geschmack und liebt eine schöne Draperie. Eine sehr zu beherzigende Regel ist, zum Essen nicht zu spät zu kommen, das Essen überhaupt nie zu lange über die bestimmte Zeit hinauszuschieben. Abgesehen von der dadurch für Tischgäste erwachsenen Beleidigung und Beeinträchtigung, abgesehen selbst von dem unverantwortlichen Verderben, Verkochen, Verbraten der Speise, so verdirbt durch zu langes Warten und zu spätes Essen der Appetit. Roher Hunger setzt sich an dessen Stelle, wodurch dann die beste Mahlzeit illusorisch wird. Sehr rätlich ist es, nicht unmittelbar vor Tisch Briefe zu eröffnen oder, wenn man Schriftsteller ist, keine Literaturzeitungen zu lesen und dergleichen. Nach diesen einleitenden Bemerkungen scheint es logisch, richtig, zunächst von der Handhabung der Werkzeuge zu sprechen. Es lässt plump und schwerfällig, den Löffel wie einen Hammer mit der ganzen Hand zu führen. Man fasst ihn vielmehr zierlich mit Daumen, Mittel- und Zeigefinger, mehr wie eine Schreibfeder. Aus demselben Grund schneidet man Suppenteile, Fadennudeln, Vermicelli etc. nicht mit Messer und Gabel, weil der Löffel dazu genügt. Will man den Löffel extra zierlich führen, so kann man dabei den kleinen Finger von den übrigen Fingern möglichst weit ab, frei in die Luft strecken, wodurch zugleich ein etwa daran steckender Diamantring ins gehörige Licht gesetzt wird. Dagegen fordert die Führung von Messer und Gabel eine vollere Hand. Hier begegnet man nun aber einer Handlungsweise, welche einen denkenden Künstler zur Verzweiflung bringen könnte. Man esse nämlich mit 50 Nicht-Engländern zusammen und beobachte sie, 49 davon, verfahren also. Sie halten die Gabel, zwar während sie schneiden mit der linken Hand, weil sie natürlich mit der rechten schneiden. Hierauf legen sie aber das Messer aus der rechten Hand, übergeben derselben mit der linken die Gabel und führen nun mit der rechten Hand den Bissen zum Munde. Da kein wohlerzogener Mensch gleich alles kurz und klein schneidet, so wandert denn die Gabel immer aufs Neue von der rechten Hand zur linken und von der linken zur rechten. Es ist kaum zu begreifen, wie eine so täppische Manier nicht längst aufgegeben wurde, da doch die englische Handhabung, die Gabel fortwährend mit der linken Hand zu führen, als so nachahmungswürdiges Beispiel naheliegt. Es ist mir kein politisches oder religiöses Bedenken bekannt, welches sich diesem vernünftigen Verfahren in den Weg stellen könnte. Aber das Ungeschickte wird immer eher nachgeahmt als das Gescheite. Dergleichen ist wahrhaft bedauerlich und allgemeine Änderung sehr zu wünschen. Einige Autoren meinen, wenn man allein oder zu Hause sei, dürfe man anders, weniger geniert, gröber verfahren. Dem ist auf das Bestimmteste unbeugsam zu widersprechen. Wer, sagt Goethe, bei Proben tragischer Rollen die Hand in den Busen steckt, kommt in Gefahr, bei der Aufführung eine Öffnung im Harnisch zu suchen. Wer zu Hause beim täglichen Essen die Gabel rechts führt, wird sie nie links handhaben lernen. Gewisse Autoren empfehlen, fette Finger nicht mit der Serviette, sondern mit Brot abzuwischen. Wie widerlich! Hier liegt die spießbürgerliche Idee zugrunde, die Servietten möglichst zu schonen. Die Bestimmung der Serviette auf der Welt ist aber gerade die, nicht geschont zu werden. Bei ihrer Handhabung wird besonders von Frauenzimmern und jungen Herren sehr viel kokettiert. Dieses ewige Herumwerfen, Hervorziehen und wieder zurechtlegen, wie man es so oft sieht, ist sehr lächerlich. Man breite die Serviette über den Schoß und bediene sich ihrer mit Ökonomie. Wer sie unentfaltet beiseite legt und sich ihrer nicht bedient, entfaltet dagegen seinen Charakter dadurch umso mehr und spricht die Art seiner Erziehung, seines häuslichen Lebens und seines Geschmacks, ohne ein Wort zu sprechen, sehr sprechend aus. Zur Ergänzung des Angeführten ist weiter zu bemerken, dass durch gute Erziehung, wie zu aller, so auch zur Ausbildung des Esskünstlers, das Ersprießlichste zu leisten ist, wird niemand bestreiten. Sie ist mit Energie und Konsequenz vom Hause aus zu steuern, wenn der junge Mensch nicht, oft für immer, zum wahren Esskünstler verdorben werden soll. Doch mute man auch den Kindern nicht gar zu viel zu, vermeide zu schwere Versuchungen, denen auch Erwachsene unterliegen würden, und sei doch nicht allzu strenge. Allerdings ist der Jugend einzuschärfen, dass von dem, was einmal der Schüssel oder dem Präsentierteller entnommen und auf den eigenen Teller gebracht wurde, niemals etwas auf jenen zurückgebracht werden darf. Dass auch nichts ohne Not in den Mund zu nehmen sei, was man wieder heraustun muss. Es wird aus alledem klar, wie nötig es ist, sich nach guten Mustern zu bilden. So wie man einen Menschen, der auf der Manege reiten gelernt hat, leicht von dem noch so guten naturalistischen Reiter zu unterscheiden vermag, also erkennt ein geübtes Auge auch den Essnaturalisten auf den ersten Blick. Eine solche liebe Unschuld wird bei allem Appetit doch eine gewisse Befangenheit nicht von sich wegbringen. Sie wird sich möglichst an die Suppe halten und nachher von dem eigentlichen Essen umso weniger profitieren können. Da ich vom Essen handle, kann ich die Tischgespräche nicht umgehen. Wenn es unschicklich ist, Speisen zu tadeln, so ist's doch auch höchst lästig, sie in einem Fort loben zu sollen. Ach, wie manches Gastmahl, wie manche Kunstsammlung ist mir dadurch schon verleidet worden. Die Esskunst ist eine freie Kunst, und alles Forcierte, jeglicher Zwang zum Essen und Loben ist gleich verhasst. Wie schrecklich ist's, wenn einem was schmecken muss. Lob aber mit Diskretion, zum Beispiel nur durch strahlende Heiterkeit, durch reichliches Essen etc. ausgedrückt, ist oft viel aus- und eindrucksvoller und wahrer, ermutigt auch andere sehr. Wie umgekehrt eine ekelnde Miene vielen den Appetit stören kann und überhaupt unverzeihlich ist. Während die Kunstkritik ein motiviertes Urteil verlangt und die Exklamationen gut, schön, sehr gut, sehr schön, vortrefflich als eigentlich nichtssagend mit Recht verwirft, so sind gerade bei Urteilen über Speisen weitere Begründungen unzulässig. Die mit Ausdruck hervorgebrachte Interjektion »delikat« ist hier viel besser als die längste Auseinandersetzung eines Urteils. Goethe sagt als Hofmann sehr richtig, von Rechts wegen soll eine gesellige Unterhaltung nur etwas mehr als nichts sein. Es ist aber schwerer, als mancher glaubt, nichts zu sagen. Hauptsache ist, wenigstens beim Essen Heiteres, Leichtes, Angenehmes, Wohlwollendes zu sagen und von allem dem das Gegenteil zu vermeiden. Geraten Gäste in Disput, so rede man ja nichts drein. Wird man zu einem Urteil aufgefordert, so sage man, die Wahrheit liegt in der Mitte und esse ruhig weiter. Während andere disputieren, hat man Gelegenheit, die schmackhaftesten Bissen zu Leibe zu nehmen. Dies noch zum Schluss. Der angehende Esskünstler wird wohltun, auf Reisen seine Ausbildung zu komplettieren. Da es kaum möglich ist, sich mit der Küchenterminologie der verschiedenen Völker vorher genügend bekannt zu machen, so müssen die allgemeinen Sprachkenntnisse genügen. Die schönsten Essstillleben wird er im Palais Royal in Paris zu beobachten und zu genießen Gelegenheit haben. In dieser Beziehung übertrifft das Palais Royal allerdings den Markusplatz in Venedig. Aber da sieht man eben das Meer. Adressen von Pariser Restaurants findet man leicht. Da ich aber schon zur Zeit der Restauration in Paris war, sind wohl die mir Bekannten heute nicht mehr in Cour, weshalb es wohl unnütz wäre, sie anzuführen. Will sich der Esskünstler mit dem einfachen, klassischen, nämlich kräftigen Stil der englischen Küche bekannt machen, so gibt ihm das englische Speisehaus in Paris erwünschte Gelegenheit. Ist er so glücklich, das großartige England selbst bereisen zu können, wohl ihm. Mag er endlich ins liebe Deutschland zurückkehren, so wird er finden, dass man auch da es sich schmecken lassen kann, wenn man anders von diesem und jenem und diesem abzusehen weiß. Wüssten meine Zuhörer mir vielleicht zu sagen, wo man dies nicht müsste?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.